Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Es ist ein ruhiger Sommerabend am Cedar Creek Lake in Texas. Wie eine schimmernde Oase liegt der See inmitten grüner Wälder und verzweigter Buchten. Die Abendsonne spiegelt sich auf der Oberfläche und verwandelt sie in ein lebendiges Gemälde aus goldroten Farbtupfern. Hin und wieder kräuselt sich das Wasser leicht, als würde der Wind mit einem unsichtbaren Finger darüber streichen. Eine friedliche Stille liegt über der Szenerie, gelegentlich unterbrochen vom entfernten Ruf eines Vogels. Es ist die Art von Abend, die einem das Gefühl gibt, alles wäre gut.
Je dunkler es wird, desto besser ist der seichte Nebel zu erkennen, der sich wie ein silberner Schleier über den See legt. Fast so, als würde er etwas verbergen wollen. Und dann taucht es auf, wie von Geisterhand geführt. Ein kleines, grün-weißes Boot. Es treibt auf dem Wasser, vollkommen geräuschlos und zunächst nicht mal mehr als ein Schatten. Kein Motorengeräusch ist zu hören, keine Ruder, die das Wasser brechen, kein leises Gespräch. Das Boot ist leer. Ein bisschen wirkt es wie eine Botschaft aus einer anderen Welt, die darauf wartet, entschlüsselt zu werden. Welche Geheimnisse es wohl mit sich bringt? Welche Geschichten es erzählt?
Seit vielen Tagen schon treibt das Geisterboot auf dem See. Doch es wird nicht mehr lange dauern, bis es von aufmerksamen Augen entdeckt wird. Bis man die Tabletten findet, die verstreut in seinem Rumpf liegen. Bis man bemerkt, dass der Propeller fehlt, der das Boot eigentlich antreiben sollte. Bis klar wird, dass das Grauen am Cedar Creek Lake schon längst Einzug gehalten hat. Unbemerkt und ungestraft. Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anna Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch. Schön, dass ihr wieder zuhört.
Und unser heutiger Fall führt uns in eine kleine Stadt in den USA namens Gun Barrel City, die direkt am östlichen Ufer des Cedar Creek Reservoirs liegt. Knapp 7000 Menschen leben hier. Sie genießen die Nähe zum See und einer bunten, vielfältigen Natur. Wer Lust auf ein wenig Großstadtfeeling hat, der ist schnell in Dallas. Die Stadt liegt etwa 90 Kilometer entfernt, also eine gute Stunde Fahrt mit dem Auto.
Den Cedar Creek Lake darf man sich aber nicht wie einen kleinen Badesee vorstellen, bei dem man von einer Seite schon die andere Seite des Ufers erkennen kann. Denn tatsächlich ist der See um die 2600 Quadratkilometer groß. Damit kann wahrscheinlich jetzt überhaupt keiner was anfangen, wir auch nicht. Deswegen jetzt hier ein ganz cooler Vergleich, denn das Stadtgebiet von Berlin würde da ungefähr dreimal reinpassen. Also der See ist wirklich extrem groß. Und da kann so ein herrenloses Boot natürlich auch mal leicht ein paar Tage unentdeckt vor sich hintreiben. Zeitlich befinden wir uns in den 80er Jahren, genauer gesagt im Jahr 1983.
Werbung. Werbung Ende.
Wir beginnen an einem Samstag, und zwar am 6. August. An diesem Tag wird der 46-jährige Jimmy Don von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet.
Jimmy Don ist am Abend zuvor mit seinem Boot zum Angeln auf den See rausgefahren, ist aber nicht nach Hause zurückgekehrt. Am nächsten Morgen dann, als das Bett neben ihr immer noch leer ist, gibt Jimmy Dons Ehefrau die Vermisstenanzeige auf. Den ganzen Tag lang geschieht nichts. Es scheint fast, als glaube niemand, dass Jimmy Don ernsthaft etwas zugestoßen sein könnte. Und seit seinem Verschwinden sind ja jetzt auch nicht so viele Stunden vergangen, gerade mal etwa 12.
Jimmy Don steht mitten im Leben. Er ist gesund, körperlich fit und weiß, auf sich aufzupassen. Durch seine Arbeit als Feuerwehrmann weiß er auch, wie man mit Gefahrensituationen umgeht. Er ist gut trainiert, muskulös, ungefähr 1,80 groß und wiegt um die 100 Kilo. So schnell haut ihn also nichts aus den Socken. Aus einer vorherigen Ehe hat Jimmy schon einen Sohn, der heißt Jamie, mit dem er allerdings leider eher eine schwierige Beziehung hat, da sich die beiden oft aus den unterschiedlichsten Gründen streiten. Alkohol und Drogen waren nur einige der Probleme, wegen denen Vater und Sohn immer wieder in Konflikt geraten sind.
Seine freie Zeit verbringt Jimmy Don damit, zu Hause zu werkeln, den Nachbarn immer mal wieder auszuhelfen, zu jagen und zu angeln. Er liebt es, mit seinem Boot raus auf den See zu fahren und den Frieden und die Ruhe auf dem Wasser zu genießen. Zu dem Zeitpunkt, als er verschwindet, hat er noch etwa 4 Jahre Arbeit vor sich, bevor er in den Ruhestand geht. Er freut sich auf eine komfortable Rente und die Freiheit, seine Zeit endlich komplett nach seinen Wünschen zu gestalten.
Wobei ihm die Arbeit als Feuerwehrmann auch nach wie vor sehr viel Freude bereitet, so hart sie auch manchmal ist. Er mag die Verantwortung und die Möglichkeit, eben einen Unterschied machen zu können zwischen Leben und Tod. So einige Leben konnte er nämlich auch schon retten und vor allem hat er auch ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Kollegen. Seine erste Ehefrau Charlene, von der er zum Zeitpunkt seines Verschwindens aber schon längst geschieden ist, konnte sich nie gegen den Eindruck wehren, dass die Feuerwache Jimmy Dons eigentliches Zuhause sei und die anderen Feuerwehrleute seine wahre Familie.
Nur äußerst selten hat Jimmy Don mal einen Dienst verpasst. Eine der wenigen Male war, als Charlene in den Wehen lag und ihren gemeinsamen Sohn Jamie zur Welt gebracht hat. Charlene und Jimmy Don haben sich nach Jamies Geburt noch ein Geschwisterchen für ihn gewünscht, doch es wollte einfach nicht klappen. Das Paar musste einen Horrortrip mit plötzlichem Kindstod und Fehlgeburten durchleben, was wir hier aber jetzt nicht weiter vertiefen wollen. Jimmy Don begann nach der Arbeit zu trinken, was im Laufe der nächsten Jahre immer wieder zu krassen Streits mit Charlene geführt hat. Schließlich ließen sich die beiden scheiden, als ihr Sohn Jamie 9 Jahre alt war.
Jamie hat daraufhin erst für einige Jahre bei seiner Mutter gelebt und ist später dann mit 12 zu seinem Vater gezogen. In Jamies Teenagerjahren ging es dann so richtig mit den Streitigkeiten zwischen ihm und seinem Vater los, die sich dann bis in Jamies Erwachsenenalter durchgezogen haben. Sogar als Jamie selbst schon Frau und Kinder hatte. Einmal wurde Jamie wegen des Besitzes von Marihuana verhaftet und sein Vater hat ihn erst 5 Tage in der Zelle sitzen lassen, bevor er ihn rausgeholt hat. Dann wiederum hat Jamie einfach keinen Job gefunden und sein Vater hat ihm geholfen, damit sein Sohn seine Familie ernähren konnte. Die beiden sind quasi wie Magneten, die sich eigentlich anziehen, aber eben auch abstoßen können, sobald einer der Magnete sich dreht.
So viel also zu Jimmy Dons Hintergrund. Wobei, etwas gibt es noch zu erzählen. Nämlich die Tatsache, dass Jimmy Don etwa 5 Jahre vor seinem Verschwinden einen Herzinfarkt erlitten hat, als er für einen blinden Nachbarn einen Betonweg gegossen hat. Daraufhin musste er eine Zeit lang Tabletten nehmen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hat Jimmy Don die Tabletten aber schon längst wieder abgesetzt, nämlich seit fast 2 Jahren. Und das ist ein wichtiges Detail. Nach seiner Ehe mit Charlene heiratet Jimmy Don noch einige Male. Mit seiner zweiten Ehefrau lebt er in einer anstrengenden On-Off-Beziehung, die schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist.
Seine dritte Ehefrau kennt er erst seit einigen Wochen, als sie sich das Ja-Wort geben. Ihre Ehe hält aber leider weniger als 1 Jahr. Und dann lernt er in einem Club seine vierte Ehefrau kennen, Betty Lou, mit der er ungefähr 1 Jahr verheiratet ist, als er verschwindet. Und Betty Lou ist auch diejenige, die Jimmy Don dann als vermisst meldet. Als Betty Lou und Jimmy Don sich kennenlernen, da sind beide ungefähr Mitte 40. Er zieht zu Betty, die nur wenige Meter vom Ufer des Cedar Creek Lakes entfernt wohnt, wo Jimmy Don dann sein Boot in der kleinen Bucht anlegen kann. Also eigentlich ist alles gut. Doch dann verschwindet Jimmy Don. Und damit sind wir jetzt wieder beim Start unserer Geschichte angelangt.
Wir haben zu Beginn ja schon gesagt, dass Betty ihren Mann am 6. August als vermisst meldet. Er taucht den ganzen Tag und die folgende Nacht nicht auf. Also beginnt am 7. August 1983 die Suche nach ihm. Also etwa 1,5 Tage, nachdem er zum Angeln rausgefahren ist. Doch man findet einfach keine Spur von ihm. Sein Boot bleibt verschollen. Nicht nur der See ist groß, sondern auch die Sorge um Jimmy Don. Es gibt einfach keine Hinweise, was mit ihm geschehen sein könnte. Das Kopfkino zeigt seinen Angehörigen die wildesten Bilder.
6 Tage vergehen, bis man das Boot auf dem See endlich findet. Es schwimmt in der Nähe der Bootsanlegestelle Redwood Marina, die ganz in der Nähe der Gun Barrel City liegt, also dort, wo Jimmy Don wohnt. Es ist mittlerweile der 12. August 1983, also eine Woche nach Jimmy Dons Verschwinden, als sein Boot geborgen wird. Von einigen wisst ihr ja schon aus der Einleitung, also von den Tabletten zum Beispiel, die im Rumpf verstreut liegen. Genau genommen handelt es sich um Nitroglycerin-Tabletten. Die werden zum Beispiel bei der Behandlung von Herzkrankheiten eingesetzt.
Im Boot befindet sich außerdem ein Angelschein, der auf Jimmy Dons Namen ausgestellt ist, und eine Schwimmweste. Man bittet seine Frau Betty, die Gegenstände zu identifizieren. Sie bestätigt, dass alles tatsächlich ihrem Mann gehört. Doch von Jimmy Don selbst fehlt immer noch jede Spur. Man geht also vom Schlimmsten aus. Die Behörden vermuten, dass sein Verschwinden ein tragischer Unfall ist. Da der Propeller fehlt, nimmt man an, dass Jimmy Don einen Motorschaden hatte und versucht haben muss, den Motor zu reparieren. Dabei hat er vielleicht einen erneuten Herzinfarkt erlitten, ist ins Wasser gestürzt und dort dann ertrunken.
Hunderte von Freiwilligen melden sich, um den See nach seiner Leiche abzusuchen. Viele freiwillige Helfer kommen von der Feuerwehr, also alles Kollegen und Freunde von Jimmy Don. Als nächstes wird eine Rasterkarte des Sees erstellt und die Suchgebiete werden jetzt systematisch aufgeteilt. Die Küstenwache ist ebenfalls eingeschaltet und unterstützt die Polizei und die Freiwilligen bei der Suche. Aus ganz Nord-Texas rücken auch die Medien mit ihren Kamerateams und Satellitenwagen an. Über 100 Boote beteiligen sich an der Suchaktion und sogar einige Hubschrauber und so kleinere Flugzeuge sind aus der Luft mit dabei. Und auch das Rote Kreuz ist am Start, um diese ganzen Menschen, die hier helfen wollen, zu versorgen.
Aber Jimmy Don bleibt verschwunden. Als die Suchtrupps dieselben Stellen 2-3 Mal abgefahren haben, müssen sie sich eingestehen, dass es so langsam keinen Sinn mehr ergibt. Nach 13 Tagen wird die Suche schließlich abgebrochen. Jimmy Dons Verschwinden bleibt wohl ein Mysterium. Sein Name ist einer mehr auf der Liste von zahlreichen Unglücklichen, die bei Angelunfällen ums Leben gekommen sind. Nur würden wir diesen Fall natürlich nicht in der schwarzen Akte besprechen, wenn es sich wirklich um einen Unfall handeln würde.
Jamie, der Sohn, der glaubt nämlich keine Sekunde lang an diese Unfalltheorie der Behörden. Er durfte sich das Boot seines Vaters auch anschauen, direkt nachdem es gefunden wurde. Und ihm sind dabei so einige Details aufgefallen, die irgendwie nicht so richtig ins Bild passen. In den guten Zeiten, die er mit seinem Vater hatte, sind sie häufig gemeinsam mit dem Boot zum Angeln rausgefahren. Jimmy Don hatte seinen Sohn bei jeder Tour eingeschärft, dass das Erste, was man bei einem Angelausflug ins Boot packt, ein Funkgerät ist. Ein Funkgerät, damit man im Extremfall eben einen Notruf absetzen kann. Doch von so einem Funkgerät fehlt jede Spur.
Und dann ist da noch die Sache mit dem fehlenden Propeller. Um den Propeller abmontieren zu können, braucht man entsprechendes Werkzeug. Und dieses Werkzeug befindet sich nach wie vor in dem entsprechenden Kasten im Boot. Das heißt, es ist nicht verloren gegangen. Aber wie lässt sich das erklären? Wenn sein Vater einen Herzinfarkt gehabt hat, während er den Propeller abgeschraubt hat, müsste das Werkzeug doch irgendwo ins Boot oder sogar mit ins Wasser gefallen sein. Aber niemand mit einem Herzinfarkt legt doch das Werkzeug erst zurück in die Box, um dann über Bord zu fallen.
Ja, und dann ist da ja noch das Detail mit den verstreuten Tabletten. Wieso hatte Jimmy Don sie dabei, wenn er doch seit 2 Jahren die Medikamente eigentlich nicht mehr nehmen muss? Jamie ist sich sicher, dass jemand seinem Vater etwas angetan hat und dass diese Person dieses Szenario mit dem Bootsunglück nur inszeniert hat, um von der eigentlichen Tat abzulenken. Und er hat auch sogar schon eine Ahnung, wer. Doch er steht mit seinem Verdacht ziemlich allein da, denn niemand glaubt ihm. Da die Polizei von einem Unfall ausgeht, gibt es auch keine Ermittlungen. Und Jamie muss akzeptieren, dass das Leben am Cedar Creek Lake einfach ganz normal weitergeht. Aber wer weiß, vielleicht geschieht ja doch noch ein Wunder.
Vielleicht kein Wunder, aber eine ziemlich krasse Wendung nimmt der Fall im April 1985, also knapp 2 Jahre nach Jimmy Dons Verschwinden an. Die Polizei nimmt an diesem Tag einen Kleinkriminellen namens Ron fest. Der Mann ist den Behörden bereits bekannt, da er einige Male als vertraulicher Informant mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Auch jetzt schlägt Ron einen Deal vor. Strafmilderung im Austausch für Informationen über ein anderes Verbrechen. Da sein Insiderwissen bisher immer sehr hilfreich und zuverlässig gewesen ist, nimmt die Polizei den Deal an.
Ja, und was Ron zu erzählen hat, das verändert einfach alles in Jimmy Dons Fall. Die Information, die er hat, die stammt von einem Freund und ist so essentiell und schwer zu glauben, dass die Polizei ihn bittet, das alles nochmal vor einem Lügendetektor zu erzählen. Und Ron, der willigt ein. Denn er weiß, dass er die Wahrheit erzählt. Und er weiß, dass er sich mit dieser Information seine Freiheit erkaufen kann.
Also, was Ron erzählt, ist Folgendes. Sein Kumpel Ray ist mit einer neuen Frau zusammen, die ihm gegenüber nach einer vergnüglichen Runde im Bett mal einen Kommentar gebracht hat, den Ray so schnell nicht vergessen konnte. Sie hat so etwas gesagt wie:
Wir liegen hier oben und haben Spaß. Du würdest es bestimmt nicht so lustig finden, wenn du wüsstest, dass der letzte Kerl, mit dem ich hier oben war, in meinem Vorgarten unter dem Brunnen begraben liegt.
Der Name dieser Frau, die das gegenüber Ray erzählt, ist Betty Lou, Jimmy Dons vierte Ehefrau. Sie war es ja, die ihren Mann als vermisst gemeldet hat, nachdem er von einem angeblichen Angelausflug nicht wieder nach Hause zurückgekehrt ist.
Die Polizei ist damit ganz plötzlich auf einer ziemlich heißen Spur. Sollten sie Jimmy Don wirklich in Bettys Vorgarten finden, dann hat die gute Frau ein großes Problem. Doch es darf jetzt nichts überstürzt werden. Denn die Ermittler können ja nicht einfach so bei Betty klingeln und dann in ihrem Garten rumbuddeln. Die Polizei nimmt die Ermittlung also heimlich auf. Für einen Durchsuchungsbefehl müssen sie noch mehr Indizien gegen Betty sammeln. Und es zeigt sich, dass Jimmy Dons vierte Ehefrau sich in der Zeit nach seinem Verschwinden nicht ganz unverdächtig verhalten hat.
Jimmy Don war noch keine 2 Tage verschwunden. Da hat Betty dem Bestattungsinstitut schon einen Besuch abgestattet und einen Grabstein plus Sarg für ihren Mann ausgewählt. Sie schien sich sehr sicher zu sein, dass Jimmy tot ist, obwohl ja sein Boot zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal aufgetaucht war. Am selben Tag, also dem 8. August 1983, hat Betty außerdem Jimmy Dons Gehaltscheck bei der Feuerwehr abgeholt. Fast so, als wolle sie sicher gehen, dass sie das Geld auch wirklich bekommt.
Und dann ist da ja noch die Sache mit Jimmy Dons Eigenheim. Das gehört Jimmy Don und ist vollständig abbezahlt. Er selbst hat darin gelebt, bevor er Betty kennengelernt hat und ist dann ja zu ihr gezogen. Etwa einen Monat, nachdem das Boot wieder aufgetaucht ist, ist ein heftiger Streit um dieses Haus entbrannt. Und zwar zwischen Betty und Jimmy Dons Sohn Jamie. Man könnte fast sogar von einem Kleinkrieg reden, der hier ausgebrochen ist. Jamie hatte die ganze Zeit den Verdacht gehegt, dass Betty Lou etwas mit dem Verschwinden seines Vaters zu tun hat. Er wollte auf gar keinen Fall, dass Betty sich die Immobilie unter den Nagel reißt.
Also hat Jamie kurzerhand einige seiner Sachen in das Haus am See verfrachtet. Auch wenn das Haus rechtlich theoretisch Betty gehört, so wollte er auf keinen Fall zulassen, dass sie es für sich beanspruchte. Jamie begann also, zwischen seinem eigentlichen Wohnort in Dallas und dem Haus am See hin und her zu pendeln, um es so aussehen zu lassen, als würde er darin wohnen. Dafür hatte er auch gern eine knappe Stunde Fahrzeit pro Weg auf sich genommen. Betty hat daraufhin kurzerhand Jamies Sachen aus dem Haus geschmissen und ihren eigenen Kram reingestellt. Im Gegenzug hat Jamie dann die Schlösser austauschen lassen. Betty wiederum hat danach versucht, das Haus zu verkaufen, aber Jamie hat ein paar Anrufe getätigt und den Verkauf blockiert. Daraufhin ist das Haus einem Brand zum Opfer gefallen. Die Spuren von Brandstiftung waren sehr offensichtlich. Laut Zeugenaussagen wurde Betty kurz vor dem Brand gesehen, wie sie das Haus betreten und dann schnell wieder verlassen hat. Also schon sehr verdächtig.
Ja, und es geht noch weiter mit den Indizien gegen sie. Ein Jahr nach Jimmy Dons Verschwinden, also im Herbst 1984, da hat Betty sein Boot für etwas mehr als $3.000 verkauft. Und zwar, indem sie eine gefälschte Vollmacht dafür benutzt hat. Ein bisschen später, im März 1985, da hat Bettys Anwalt einen Richter davon überzeugt, Jimmy Don für tot zu erklären und Betty zur Verwalterin seines Nachlasses zu ernennen. Seitdem erhält Betty von der Feuerwehr eine monatliche Witwenrente. Und zusätzlich wurde ihr die gesamte Summe aus Jimmy Dons Lebensversicherung ausbezahlt. Wir sprechen hier ungefähr von einer Summe von $100.000, was einem heutigen Wert von knapp 300.000 Euro entspricht. Also nicht gerade wenig Geld.
Aber das wirklich Krasse kommt noch. Denn die Polizei macht eine Tochter von Betty ausfindig, die sie noch aus einer früheren Ehe hat. Also nicht aus der Ehe mit Jimmy Don. Insgesamt hat Betty nämlich 5 Kinder. Die Tochter, um die es jetzt geht, heißt Phyllis und lebt in Dallas, also gar nicht mal so weit weg von ihrer Mutter. Was Phyllis nun dem Ermittler im Gespräch erzählt, ist ein echter Schocker. Sie verschweigt wirklich gar nichts. Denn Phyllis' jüngerer Bruder Robbie hat wohl nicht nur mitbekommen, wie ihre Mutter den Mord an ihrem Ehemann Jimmy Don geplant und auch ausgeführt hat, sondern Robbie wurde auch noch von seiner Mutter Betty aufgefordert, bei der Beseitigung von Jimmy Dons Leiche zu helfen. Die Mutter hat also ihren eigenen Sohn gebeten, ihr beim Vergraben der Leiche seines Stiefvaters im Garten zu helfen.
Und all das hat Robbie dann seiner Schwester Phyllis erzählt. Und seitdem tragen sie beide dieses Wissen wie einen schweren Zementklotz mit sich herum. Beide hatten das Gefühl, ihre Mutter irgendwie schützen zu müssen. Und deshalb haben sie der Polizei nie irgendwas davon erzählt. Doch das ist leider noch nicht alles. Denn nicht nur Robbie wurde von seiner Mutter aufgefordert, bei der Vertuschung eines Mordes zu helfen, sondern auch seine andere Schwester Shirley. Denn Betty hat nicht nur ihren Mann Jimmy Don ermordet, sondern auch den Mann, mit dem sie davor verheiratet war. Ein Mann namens Doyle Wayne. Ja, und dabei musste Shirley eben Hand anlegen und helfen, Doyles Leiche ebenfalls im Garten zu verbuddeln. Ob sich Betty jemals darüber Gedanken gemacht hat, was das mit der Psyche und der Gesundheit ihrer Kinder anstellen könnte, das sei mal dahingestellt. Eine Antwort darauf hat wahrscheinlich nur Betty selbst.
Ihr merkt also, Betty ist die eigentlich zentrale Figur in diesem Fall. Sie hat, fast im wahrsten Sinne des Wortes, so einige Leichen im Keller. Deshalb wollen wir an dieser Stelle einen kleinen Ausflug in ihre Vergangenheit unternehmen und euch erzählen, wie Betty zu der Frau geworden ist, die sie ist.
Betty wird im März 1937 in North Carolina geboren. Ihre Eltern arbeiten auf einer Tabakfarm. Die Familie lebt in einer Blockhütte, in der es weder Strom noch fließendes Wasser noch Glas in den Fenstern gibt. Betty wächst hier mit zwei jüngeren Geschwistern auf, einem Bruder und einer Schwester. Als Betty 5 Jahre alt ist, da zieht die Familie von North Carolina in den angrenzenden Bundesstaat Virginia, wo die Eltern Arbeit in einer Baumwollspinnerei gefunden haben. Betty erkrankt in diesem Jahr schwer an Masern. Sie wird zwar wieder körperlich fit, aber verliert dadurch einen großen Teil ihres Hörvermögens.
Da Hörgeräte oder spezielle Förderprogramme außerhalb der finanziellen Möglichkeiten liegen, lernt Betty nicht, wie sie mit der Beeinträchtigung am besten umgehen kann. Sie ist ja erst 5 Jahre alt, als es passiert, sodass auch ihre Sprachentwicklung durch den Hörverlust leidet. In diesem Alter soll sie laut eigener Aussage zum ersten Mal von ihrem Vater vergewaltigt worden sein. Und nicht nur von ihm, sondern auch von einigen seiner Bekannten. Die Vergewaltigungen ziehen sich angeblich über Bettys gesamte Kindheit hinweg. So erzählt sie es später.
Als Betty 12 ist, da erleidet ihre Mutter einen psychotischen Zusammenbruch. Sie hat schwere Depressionen und Halluzinationen und muss im Laufe der nächsten Jahre immer mal wieder in eine staatliche Psychiatrie. Ihre Mutter war allerdings immer die Person, die die Familie zusammen und den Haushalt am Laufen gehalten hat. Das Zuhause sah immer makellos aus, geschmückt mit schönen Vorhängen und selbstgenähten Decken und sowas. Also fast so, als habe die Mutter versucht, hinter einer schönen Fassade zu verbergen, was sich sonst noch in der Familie so hinter verschlossenen Türen abgespielt hat.
Als älteste Schwester muss Betty sich jetzt um ihre jüngeren Geschwister und den Haushalt kümmern. Und das, obwohl sie ja gerade mal 12 Jahre alt ist. Während Betty also kocht, putzt und wäscht, fühlt sich ihr Vater wie ein einziger Albtraum auf. Laut Bettys Aussage trinkt er viel und schlägt seine Kinder, wenn ihm etwas nicht passt. Betty lernt, alles zu tun, was man ihr sagt. Sie weiß, dass sie verletzt wird, wenn sie es nicht tut. Für die Schule bleibt in Bettys Alltag keine Zeit mehr. Die anderen Kinder kriegen trotzdem mit, was bei ihr so abgeht. Statt ihr beizustehen, setzen sie noch einen drauf und hänseln sie. Sie sagen, ihre Mutter sei verrückt und Betty würde genauso enden wie sie.
Als Betty 14 Jahre alt ist, da kehrt ihre Mutter aus der Psychiatrie zurück und Betty kann wieder in die Schule gehen. Aber auch die Anwesenheit der Mutter kann Bettys Zuhause nicht mehr zu einem Ort machen, an dem sie sich gerne aufhält. Also sucht sie nach einer Möglichkeit, dem ganzen Leid zu entfliehen. Ein Jahr später, wir befinden uns jetzt mittlerweile im Frühjahr 1952, da ist Betty 15 Jahre alt, Da heiratet sie den 3 Jahre älteren Robert, der in einer Reißverschlussfabrik arbeitet. Es ist keine Hochzeit aus Liebe, sondern eher aus Pragmatismus. Betty kann nämlich jetzt endlich dem Einflussbereich ihres Vaters entfliehen.
Dafür begibt sie sich nun in den Einflussbereich eines anderen Mannes und bricht die Schule zum 2. Mal ab. Betty ist zu dem Zeitpunkt in der 9. Klasse. 4 Jahre nach der Hochzeit, also 1956, bringt sie das erste von insgesamt 5 gemeinsamen Kindern zur Welt. Die Ehe verläuft allerdings alles andere als harmonisch. Es kommt zu vielen Streits und nach der Geburt des ersten Kindes will Robert sogar die Scheidung. 6 Monate lang leben die beiden getrennt. In der Zeit versucht Betty nach eigenen Angaben 2-mal sich das Leben zu nehmen.
Doch dann erfolgt die Versöhnung. Die Familie wächst und scheint glücklich. Urlaube, Zoobesuche, Ostereier suchen. Aber ist Betty wirklich happy? Nach ihren eigenen Aussagen missbraucht ihr Ehemann Robert sie psychisch und physisch während der vielen Jahre, die sie insgesamt verheiratet sind. Außerdem soll er übertrieben eifersüchtig und besitzergreifend sein und ihr nicht erlauben, arbeiten zu gehen oder überhaupt alleine aus dem Haus zu gehen. 1969 lässt sich das Paar dann endgültig scheiden, nach 17 Jahren turbulenter Ehe. Betty ist jetzt 32 Jahre alt, Robert 35. Ihre Kinder erleben diese Scheidung als Wendepunkt in Bettys Leben.
Es ist für Betty extrem schwer, einen Job zu finden, da sie ja nur bis zur 9. Klasse in der Schule war und auch noch das Hörproblem hat. Dazu kommt, dass Robert mit den Unterhaltszahlungen schludert und Geld nach wie vor ein riesiges Problem für Betty ist. Sie ist in dieser Zeit sehr, sehr traurig und beginnt zu trinken. Sie geht abends feiern und kümmert sich immer weniger um ihre Kinder. Die Familie beginnt zu zerfallen. Ihre älteste Tochter ist zu diesem Zeitpunkt 15. Sie heiratet und zieht aus. Ebenso wie Betty es damals getan hat. Die Geschwister teilen sich auf unterschiedliche Orte auf. Einige gehen zum Vater, andere bleiben bei Betty oder suchen sich etwas ganz anderes.
1970, also 1 Jahr nach der finalen Scheidung von Robert, da heiratet Betty einen Maler namens Bill York. Doch auch mit ihm hat sie leider nicht so viel Glück, denn Bill schlägt Betty und bedroht sie mit Waffen. Nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit, da lassen sich die beiden schon wieder scheiden, können aber nicht so richtig voneinander loslassen. Das ist wie eine Art Hassliebe, die zwischen ihnen brennt. Einmal streiten Betty und Bill sich so heftig, dass er ihr die Nase bricht und droht, sie zu töten. Diese Drohung führt dazu, dass Betty kurzerhand eine Waffe zückt und Bill 2-mal in den Rücken schießt. Der kommt ins Krankenhaus und überlebt. Betty wird wegen versuchten Mordes angeklagt, aber die Anklage wird später fallen gelassen, weil Bill zugibt, dass er sie bedroht hat.
Dieser Vorfall ereignet sich im Frühjahr 1972 und scheint ihre Liebe auf dubiose Weise neu entfacht zu haben. Denn kurz darauf heiraten Bill und Betty zum 2. Mal, nur um sich etwa 1,5 Jahre später wieder scheiden zu lassen. Bettys Kinder Shirley und Robbie leben während der Zeit bei ihr und bekommen das Ganze hin und her hautnah mit. Betty zieht mit den beiden um, weg von Billy, und beginnt in einem Lebensmittelladen zu arbeiten. Noch im selben Jahr, also 1973, in dem sich Betty von Billy hat scheiden lassen, beginnt sie eine Beziehung mit dem 3 Jahre jüngeren Ronnie, den sie in einem Country-Western-Club kennengelernt hat, wo er als Verkäufer arbeitet. Zu diesem Zeitpunkt ist Betty 36 Jahre alt.
Werbung. Werbung Ende.
5 Jahre nach ihrem Kennenlernen, 1978, da heiraten Betty und Ronnie. Aber auch diese Ehe ist leider sehr turbulent und in einem Streit zersticht Betty alle 4 Reifen von Ronnies Auto. Bei einem anderen Streit geht sie dann mit einem Reifenheber auf ihn los. Aber auch Ronnie ist wohl nicht ohne in der Beziehung. Bettys Sohn Bobby wird später eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dass Ronnie seine Mutter im Streit regelmäßig geschlagen und gewürgt hat.
Wenig überraschend endet die Ehe nur 1 Jahr nach der Hochzeit, nämlich 1979. Betty ist jetzt 42 Jahre alt. Der Grund für die Scheidung ist, dass Betty den Verdacht hat, Ronnie würde etwas mit einer ihrer Töchter haben, mit Shirley, die ja gerade bei ihr lebt. Ronnie streitet das ab, aber Betty glaubt ihm nicht. Am nächsten Tag versucht Betty, ihren Mann Ronnie mit dem Auto zu überfahren, während er gerade seine Sachen aus dem Haus schafft. Ronnie kann gerade noch so in Sicherheit springen. 1979 ist auch das Jahr, in dem Betty wegen öffentlicher Unzucht verhaftet wird, während sie in einer Stripbar arbeitet. Man weiß auch, was da genau vorgefallen ist.
Betty hat bei der Arbeit nämlich wohl diese Brustaufkleber getragen, die ihre Brustwarzen verdecken sollten. Einer dieser Aufkleber ist dann aber runtergefallen und Betty hat einen Gast dazu aufgefordert, diesen bitte wieder anzubringen. Allerdings war dieser Gast ein verdeckter Sittenpolizist, der sie direkt für diese Nummer angezeigt hat. Betty muss dann eine Geldstrafe zahlen und bekommt ein Jahr auf Bewährung. Ja, und dann wären wir schon beim vierten Ehemann angekommen. Der Mann, der, wie Bettys Tochter behauptet hat, ebenfalls in Bettys Garten begraben liegen soll.
Doyle Wayne lernt Betty noch im selben ereignisreichen Jahr kennen, in dem sie sich von Mann Nummer 3 scheiden lässt. Auch mit Doyle ist die Ehe schwierig und das Verhalten missbräuchlich. Doyle ist sehr gewalttätig und Betty hat ständig ein blaues Auge oder eine aufgeplatzte Lippe. 1980, ein Jahr nach der Hochzeit, lassen Betty und Doyle sich scheiden, nur um ein weiteres Jahr später erneut zu heiraten. Ihr kennt das Vorgehen aus ihrer Vergangenheit ja bereits. Bettys Mutter wird später in einem Zeitungsinterview sagen, wie der Dallas Observer wie folgt zitiert: "Ich habe nie verstanden, wie jemand genau den Menschen erneut heiraten kann, der einen Monat zuvor so übel zugerichtet hat. Es ist wirklich traurig."
Ja, und das ist ja auch wirklich eine ganz zentrale Frage, die man sich hier stellen kann. Also, warum geraten bestimmte Menschen, so wie Betty in diesem Fall, immer wieder an diese super gewalttätigen Männer? Und sie heiratet ja auch alle von denen, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Und es gibt dafür ja auch ein paar Erklärungsansätze, sage ich jetzt mal, mit denen man diese Frage vielleicht beantworten könnte. Also zum einen sind bestimmte Beziehungsdynamiken ja so ein bisschen erlernt. Also Bekanntheit statt Sicherheit nenne ich das jetzt mal. Das heißt, einige Menschen tendieren dazu, sich in Situationen oder in Dynamiken mit anderen Personen wohlzufühlen, die ihnen vertraut sind, selbst wenn diese eben schädlich sind. Das heißt, diese Gewalt wird unterbewusst als vertraut in Anführungsstrichen empfunden und diese Muster können sich dann eben wiederholen. Und wir wissen ja, dass Betty aus ihrer Kindheit auch sehr viel Gewalt erlernt hat. Ein anderes Thema könnten Selbstwertprobleme sein, also eine Schädigung des Selbstwertgefühls. Das heißt, psychische und physische Gewalt in der Kindheit, die hinterlässt ja oft tiefe Spuren im Selbstwertgefühl. Und betroffene Frauen können das Gefühl entwickeln, Liebe oder Respekt nicht verdient zu haben, was sie anfälliger für Beziehungen macht, in denen man eben schlecht behandelt wird. Oder auch ganz klassisch der Retter- oder Helferkomplex. Also manche Frauen fühlen sich verantwortlich dafür, ihre gewalttätigen Partner irgendwie zu heilen, weil sie in der Vergangenheit oft Verantwortung für das Verhalten von Erwachsenen übernehmen mussten.
Finde ich nochmal einen sehr, sehr coolen Einblick. Tja, und eines Tages im Jahr 1981 sind Betty die Zeichen einer besonders schlimmen Prügelattacke anzusehen. Beide Augen sind blau, an ihrem Hals sind Würgemale zu sehen und ihre Arme sind von blauen Flecken nur so übersät. Betty überlegt, Anzeige zu erstatten, aber sie hat eine bessere Idee. Sie erschießt Doyle einfach im Oktober 1981. Problem erkannt, Problem gelöst. Betty erklärt, Doyle habe nach der Prügelattacke das Haus verlassen, um Zigaretten holen zu gehen und sei nie zurückgekehrt. Sein Verschwinden wird zu einem ungelösten Vermisstenfall. Ja, und damit wären wir beim fünften Ehemann angekommen, nämlich bei Jimmy Don. Der Mann, der angeblich mit seinem Boot zum Angeln rausgefahren und nie wieder zurückgekommen ist.
Betty und Jimmy Don haben auch wieder recht schnell nach Bettys letzter Scheidung geheiratet. Nicht mal ein Jahr ist in der Zwischenzeit vergangen. Die Hochzeit der beiden findet im August 1982 statt, also ziemlich genau ein Jahr, bevor Jimmy Don verschwindet. 6 Wochen lang befragen die Ermittler jetzt Bettys Familie, Freunde, Nachbarn und auch Bettys aktuellen Liebhaber Ray. Ray ist übrigens der Mann, gegenüber dem Betty mal diesen Kommentar gebracht hat, dass Jimmy Don unter dem Brunnen in ihrem Vorgarten vergraben liege. Ray hat diese Geschichte dann seinem kleinkriminellen Freund Ron erzählt und der wiederum hat es dann ja der Polizei erzählt, als er festgenommen wurde. Und damit schließt sich der Kreis wieder.
Stück für Stück setzen die Ermittler also ein Bild von Betty zusammen, das immer mehr dem einer schwarzen Witwe gleicht, einer Black Widow. Aber während Bettys Tochter Phyllis der Polizei alles erzählt, was sie weiß, wollen ihre Geschwister Robbie und Shirley keine Aussage machen. Sie haben Angst, weil sie ja selbst in die Vertuschung der Tat involviert waren. Was die Polizei herausfindet, reicht auch ohne die Aussagen von Robbie und Shirley, um Betty zu verhaften und anzuklagen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 48 Jahre alt. Ihre Kaution wird auf $1 Million festgesetzt.
Die Indizien reichen auch aus, um einen Durchsuchungsbefehl für das Grundstück zu erwirken. Jetzt, da Betty in Haft ist, kann die Polizei natürlich in aller Seelenruhe den Garten umgraben. Und sie müssen auch gar nicht so lange suchen, denn unter dem Brunnen, genauer genommen einem Wunschbrunnen, den Jimmy Don ironischerweise selbst gebaut hat, da findet man einen blauen Schlafsack. In diesem Schlafsack finden die Ermittler die Leiche von Jimmy Don. Betty hat ihn dort verbuddelt und den Brunnen dann anschließend mit Torfmoos und Blumen gefüllt, keine 10 Meter von ihrer Haustür entfernt.
Die Ermittler rufen die Gerichtsmedizin dazu. Dann graben sie weiter. Auf der Rückseite des Grundstücks finden sie knapp 1 Meter unter der Erde die Leiche von Doyle Wayne, Bettys 4. Ehemann. Beide Männer können eindeutig identifiziert werden, unter anderem anhand der Zähne. Beide Männer wurden erschossen, und zwar mit einer ähnlichen Waffe. Am 11. Juli 1985 wird Betty wegen des Mordes an Jimmy Don angeklagt, fast 2 Jahre nach der Tat. Der Mord an Doyle Wayne wird nicht vor Gericht gebracht. Man geht nämlich davon aus, dass man in Jimmy Dons Fall genug Beweise hat, um Betty zu verurteilen. Die Beweislage im Fall von Doyle wäre da schon schwieriger. Deshalb spart man sich das.
3 Monate später ist es dann soweit. Der Prozess gegen Betty findet in Athens statt, einer Stadt, die ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto von Gun Barrel City entfernt liegt. Hier leben ungefähr 10.000 Menschen und alle bekommen mit, wie Betty sich vor Gericht verteidigen muss. Der Prozess wird zu einem der größten Ereignisse der Stadtgeschichte. Journalisten und Journalistinnen aus den ganzen USA strömen herbei, bauen Satelliten-LKWs auf und interviewen jeden, der in Sichtweite ist. Es kommt sogar zum Streit zwischen einigen Einwohnern von Athens, weil alle einen Platz im Gerichtssaal wollen, aber die Plätze da sind nun mal begrenzt.
Alle Indizien und Beweise, die die Polizei gesammelt hat, werden besprochen und diskutiert. Die wichtigen Details haben wir alle schon im Laufe des Falls genannt. Die müssen wir hier jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir sprechen lieber über die beiden Kronzeugen, deren Aussagen vor Gericht großes Gewicht haben. Nämlich Bettys Kinder Robbie und Shirley. Die beiden, die ihr bei der Vertuschung der 2 Morde helfen mussten. Beide haben jahrelang geschwiegen, um ihre Mutter zu schützen, und selbst bei der Befragung der Polizei haben sie ja dicht gehalten. Doch jetzt geht's ums Ganze. Denn Shirley wurde selbst der Mittäterschaft angeklagt und sie schließt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Ihre Aussage gegen ihre Freiheit.
Denn allen ist klar, dass weder sie noch Robbie der Mutter freiwillig geholfen haben. Betty hat sie mit ihrer Aufforderung überrascht und massiv unter Druck gesetzt. Plötzlich hatten die beiden Kinder die Wahl, einfach mitzumachen oder die Polizei zu informieren. Dabei ist das Bild ja gar nicht so schwarz-weiß, wie es zunächst scheint, denn die beiden Kinder haben ja mitbekommen, wie Betty von den Männern in ihrem Leben behandelt wurde. Vor Gericht zeichnen Shirley und Robbie ein Bild von jungen Erwachsenen, die ihre Mutter gleichzeitig lieben und fürchten. Robbie erzählt, wie seine Mutter ihn in ihren Plan mit einbezogen hat.
Es war gegen 21 Uhr am 5. August 1983, als Betty ihren Sohn darüber informierte, dass sie Jimmy Don in dieser Nacht ermorden würde. Bei dem Gespräch waren Betty und Robbie gerade in der Küche. Betty schickte Robbie daraufhin raus, da sie nicht wollte, dass er den Mord mit ansieht. Knapp 3 Stunden lang fuhr Robbie mit seinem Motorrad durch die Gegend, bis er etwa um Mitternacht nach Hause zurückkehrte. Die Tat war dann vollbracht. Betty hatte Jimmy Don bereits in den blauen Schlafsack gehüllt. Robbie musste jetzt nur noch helfen, ihn zu dem leeren Wunschbrunnen zu schleppen. Den Abend verbrachte Betty dann damit, Wäsche zu waschen und das Haus zu putzen.
Am nächsten Tag hat sie Robbie damit beauftragt, mit Jimmy Dons Boot auf den See hinauszufahren und alles so zu inszenieren, damit es eben so aussah, als sei Jimmy Don ertrunken. Also nahm Robbie den Propeller ab, verstreute die Herztabletten und ist dann zurück zum Ufer geschwommen, wo seine Mutter Betty auf ihn gewartet hat und dann zusammen mit ihm nach Hause gefahren ist. Ja, und jetzt die Frage an euch. Was glaubt ihr, wie Betty auf die Aussagen ihrer Kinder reagiert? Betty behauptet, sie sei unschuldig. Und sie schiebt die Taten auf ihre Kinder. Mutter des Jahres, würde ich sagen.
Sie konstruiert eine Geschichte, wie Jimmy Don und Robbie heftig gestritten hätten, es angeblich um Robbies Entscheidung, einen Job aufzugeben. Und dann soll ein Schuss gefallen sein. Und als sie nachschauen ging, hat sie wohl Jimmy Don auf dem Boden liegend gefunden, während Blut aus seinem Kopf und dem Mund sickerte. Robbie soll neben Jimmy Don auf dem Boden gehockt und gesagt haben, »Mama, es tut mir leid, ich wollte es nicht.« Also habe Betty beschlossen, so ihre Geschichte weiter, dass sie ihrem Sohn helfen müsse. Und deshalb hat sie Jimmy Don dann gemeinsam mit Robbie unter dem Wunschbrunnen versteckt.
Betty behauptet weiterhin, dass ihre Tochter Shirley die Geschichte mit der Ermordung von Doyle Wayne nur erfunden habe, um sich selbst in einem guten Licht dastehen zu lassen und keine Probleme zu bekommen. Und sie hat auch eine Erklärung dafür, wie die Leiche von Doyle Wayne in den Garten gekommen sein könnte. Denn ihr zweiter Ehemann Bill muss es gewesen sein. Bill muss Doyle getötet haben, um sie, Betty, zurückzubekommen. Soweit zumindest Bettys Theorie. Befragen kann man Bill dazu leider nicht mehr, denn er ist 1982, also 3 Jahre vor Bettys Verhaftung, an einem Herzinfarkt gestorben. Betty hat jedenfalls für alles eine Erklärung. Alle scheinen ihrer Ansicht nach zu lügen. Nur sie selbst natürlich nicht.
6 Stunden lang beraten sich die Geschworenen. Und dann, am Abend des 12. Oktober 1985, wird das Urteil verkündet. Betty wird des Mordes an Jimmy Don schuldig gesprochen. Ihr Motiv lautet Habgier. Betty wusste, dass sie gut $100.000 an Versicherungsgeld und Rentenansprüchen kassieren würde. $100.000 zu der Zeit, das hatten wir vorhin ja schon gesagt, entsprechen einem heutigen Wert von knapp 300.000 Euro. Betty bricht zusammen und muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am nächsten Morgen entscheidet die Jury dann auch über das Strafmaß. Betty bekommt nicht etwa eine lebenslange Freiheitsstrafe, nein, sie wird zum Tode verurteilt, und zwar durch eine tödliche Injektion.
Das Urteil wird aber nicht sofort vollstreckt. Betty versucht nämlich mehrfach, Revision einzulegen. Ihr Argument lautet, dass während des ganzen Prozesses nie die Rede von dem jahrelangen Missbrauch war, den sie erst durch ihren Vater und dann durch die meisten ihrer Ehemänner erfahren hat. Und ein Punkt hat sie ja auch. Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, dann ist Betty selbst ja irgendwo auch ein Opfer. Hätte die Jury also nicht vielleicht anders entschieden oder ein milderes Urteil gewählt, wenn sie von den Misshandlungen gewusst hätte? Tatsächlich ist es so, dass zur Zeit von Bettys Prozess das Battered Woman Syndrome, also Syndrom misshandelter Frauen, noch nicht allgemein anerkannt ist. Es gibt keine klare Möglichkeit, psychische Auswirkungen von physischem und psychischem Missbrauch als strafmildernden Faktor darzustellen.
Die Rechtsprechung in den USA wird sich dahingehend in den nächsten Jahrzehnten noch weiterentwickeln. Aber in Bettys Fall ist es eben noch nicht so weit. Der oberste Gerichtshof lehnt Bettys Berufung immer wieder ab. 2-mal steht der Termin für die tödliche Spritze schon. Doch kann von ihrem Anwalt beide Male wieder aufgeschoben werden. Es finden sich immer wieder neue Details, die noch geklärt werden müssen. Die Hoffnung, ihre Strafe doch in eine lebenslange Haft umwandeln zu können, bleibt bis zum Schluss bestehen. Schließlich kann nur noch der derzeitige Gouverneur, der später auch der 43. Präsident der Vereinigten Staaten werden wird, nämlich George W. Bush, Bettys Leben retten. Dafür müsste er zustimmen, den Fall noch einmal zu überprüfen. Er ist Bettys letzte Hoffnung.
Ja, die Chancen stehen allerdings nicht wirklich hoch, denn zu diesem Zeitpunkt hat Bush nur in einem von 120 Fällen eine Hinrichtung in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Alle anderen Hinrichtungen sind wie geplant durchgeführt worden. Der Gouverneur hat mit Betty kein Mitleid, denn er sagt, dass die Gerichte den Fall gründlich genug geprüft hätten und reist sogar persönlich an, um bei Bettys Hinrichtung vor Ort zu sein.
Viele Jahre lang hat Betty auf ihren Todestag gewartet. Ihre Kinder haben sie in dieser Zeit selten besucht. Am 24. Februar 2000 gibt es dann kein Zurück mehr. 17 Jahre sind inzwischen seit dem Mord an Jimmy Dorn vergangen. 15 Jahre seit Bettys Inhaftierung. 10 Jahre lang haben sich die Berufungen gezogen. Betty geht gefasst, ohne letzte Worte und ohne einen letzten Essenswunsch, ihre Henkersmahlzeit.
Betty ist 62 Jahre alt, als sie am Donnerstagabend um 18.18 Uhr die tödliche Injektion bekommt. Bei ihrer Hinrichtung sind auf eigenen Wunsch keine Familienmitglieder anwesend. Zum Zeitpunkt ihres Todes hat sie 5 Kinder, 9 Enkelkinder und 6 Urenkel. Betty ist die zweite Frau in der Geschichte von Texas, die hingerichtet wurde.
Tja, und damit endet er, der heutige Fall der schwarzen Akte. Ziemlich krasse Wendungen und auch insgesamt echt krass. Ich finde, in dem Fall gibt's keinen Schwarz oder Weiß. Also, wir haben ja auch schon gesagt, dass auch Betty ist in dem Fall irgendwo ein Opfer. Und dass sie dann trotzdem aber ihren Kindern dieses ganze Ding in die Schuhe schieben will, hat mich wirklich unglaublich überrascht.
Ja, und das muss man sich ja wirklich mal vor Augen führen, dass sie ihren Kindern das auch zumutet. Also irgendwie ist das ja eine Art emotionale Erpressung, ne, die hier stattfindet. Also ich stelle mir das wirklich unfassbar schwierig vor, zu wissen, dass deine Mutter einen Mord begangen hat und ja, dass du mit diesem Wissen aber nicht zur Polizei gehst, weil es ist deine Mutter. Also du weißt, dass sie den größten Fehler begangen hat, den man machen kann. Aber gleichzeitig ist sie eine dir so nahestehende Person, die du ja auch schützen möchtest. Das ist, also ja, das stelle ich mir wirklich extrem hart vor für ihre Kinder.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch genau deswegen erklären und auch irgendwo die Kinder verstehen, dass sie es nicht schon früher gesagt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch schon öfter angedroht hat, von wegen, ey, wenn ihr das erzählt, dann drehe ich die Geschichte halt. Genau, das ist, finde ich, also das war, fand ich, der springende Punkt, wo ich verstanden habe, auch mal abgesehen von dem, was du gerade gesagt hast, ne, dass du ja irgendwo trotzdem deine Liebe zu der Mutter hast, so, dass die Kinder einfach nichts gesagt haben.
Ich meine, man muss ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Aussagen hinsichtlich der Vergangenheit. Also Betty hat ja selbst erzählt, was sie in ihrer Vergangenheit, in ihrer Kindheit erlebt hat. Das mag so passiert sein, aber man muss trotzdem immer ja mit ein bisschen Vorsicht daran gehen, wenn eben so ja Täter, Täterin, Mörder, Mörderin sowas aus der eigenen Kindheit berichten. Ne? Da muss man sich immer ein bisschen fragen, okay, stimmt es wirklich oder wurde da vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, zu viel erzählt, um eben ein mildereres Strafmaß zu bekommen. Das finde ich an der Stelle eben auch nochmal wichtig. Und dennoch, selbst wenn ihr das alles so passiert ist in ihrer Kindheit, dann ist das einfach keine Entschuldigung dafür, selbst als erwachsener Mensch zu morden. Also wie viele Leute haben beschissene Kindheiten hinter sich und werden trotzdem ganz tolle Menschen? Kann man jetzt nicht so pauschal sagen, ist mir auch klar, ne, dass das dann so einfach ist, als Erwachsener ein tolles, friedliches Leben zu führen. Aber es ist möglich und es ist keine Entschuldigung, andere Menschen zu ermorden, nur weil du selbst Gewalt erfahren hast. Also harte Aussage, ne? Ich habe keine schlimme Kindheit gehabt, im Gegenteil, ich hatte die beste Kindheit ever und für mich ist das leicht zu sagen. Aber ja, wie siehst du das?
Ich wollte auch das gerade nochmal darauf eingehen, weil du hattest ja auch im Fall selbst schon mal gesagt, dass es irgendwo ja dann auch eine Art Teufelskreis ist, ne? Dass du dann irgendwo das suchst, was du schon kennst und dann repliziert sich das Ganze irgendwie und dann merkt sie, dass sie dann mit einem Mord durchkommt und dann macht sie es nochmal. Ja, grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, das ist absolut gar keine Rechtfertigung und trotzdem frage ich mich, wie hätte das verhindert werden können, ja? Weil also es schaffen natürlich nicht alle Menschen aus komplett eigenem Antrieb, aus diesem Teufelskreis irgendwie auszubrechen. Und wenn man dann hört, dass sie, als sie klein war, dann eher von anderen auch noch gehänselt wurde, statt halt dann da auch nochmal irgendwie Hilfe zu bekommen, frage ich mich halt wirklich, beziehungsweise denke ich mir halt einfach, es kommt halt wieder irgendwie auf uns drauf an, dass wir da einfach ein Auge drauf haben, wie es der Person geht und die einfach nicht ausgrenzen und immer irgendwie ja, eine Hand hinhalten können.
Ja, klar, eine gesellschaftliche Verantwortung ist ja bei vielen Themen dabei, ne? Nicht wegzuschauen. Das hatten wir ja auch gerade im letzten Fall. Ab wann, ja, oder wie schnell muss man Hilfe holen, nicht wegschauen, aber auf sich selbst aufpassen und so weiter. Aber weißt du, welchen Gedanken ich gerade noch im Kopf hatte? Sie hat ja ihre Strafe bekommen. Ob eine Todesstrafe gerecht ist oder nicht, das ist, glaube ich, damit könnten wir eine eigene Folge füllen, darüber zu diskutieren.
Ja, ein komplett neues Ding auf.
Genau, aber was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich mir das super krass vorstelle, super schwer vorstelle, 10 Jahre lang immer jeden einzelnen Tag ja darauf zu warten, wann kriege ich diese Spritze. Also das wurde ja immer wieder hin und her geschoben und Revision, Berufung hier und da und so. Also was das mit deinem Kopf macht, mit deiner Psyche, dass du halt nicht weißt, wann ist das hier vorbei, das stelle ich mir extrem krass vor.
Definitiv. Also wir haben hier auch ein Bild vor uns von ihr, wo sie am Ende zu sehen ist. Und man sieht ja auch komplett an, dass sie völlig zermartert ist. Ich glaube, das Schlimmste ist echt nicht nur halt das Wissen, okay, da wartet die Todesspritze auf mich, sondern dieser kleine Funke Hoffnung von der Person, dieser Mini-Funke Hoffnung, dass es doch nicht dazu kommt. Ich glaube, das macht einen wirklich dann am meisten fertig. Also man kann sich diesen ganzen Fall wirklich überhaupt gar nicht vorstellen. Also ich, um ehrlich zu sein, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das ist kein realer Fall.
Ja, ihr könnt euch das Bild auch anschauen. Das haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Das machen wir generell ja immer, dass wir hier in diesem Beschreibungstext zur Folge die Bilder verlinken. Was sind eure Gedanken? Also was habt ihr so gedacht, als ihr dem Fall heute zugehört habt? Was sind eure Meinungen dazu? Ich meine, wir haben jetzt ja hier am Ende auch noch mal ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, auch kontrovers und oder eher hart gesprochen. Gerade hinsichtlich, hey, wer eine beschissene Kindheit hat, muss nicht automatisch zum Täter werden. Schreibt uns da gerne mal, was ihr darüber denkt. Gerne bei Instagram, da lesen wir das eigentlich immer beide. Mal der eine mehr, der andere weniger, aber wir lesen es beide auf jeden Fall und antworten und treten da auch gerne mit euch in den Austausch. Und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da mit einem neuen Fall. Und da kann ich schon mal sagen, da ist Konzentration gefragt bei dem nächsten Fall. Da wird es nämlich um sehr viele Namen gehen, aber am Ende, ja, kommen Sie alle zusammen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja, nächste Woche, Dienstag, wisst ihr ja Bescheid, auf allen Streaming-Plattformen, die es so gibt.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.